In dieser Folge erfährt ihr mehr über Matthias Brehofer. Das ist der zweite Teil unseres Interviews. Wer Teil 1 verpasst hat, kann sich gerne Folge 47 nachhören. Heute wird er uns von seiner Hochbegabung, wie er seine Frau kennengelernt hat, vom Orgelspielen, seinen Mafiaplänen und wie er von der Volksschule geflogen ist, erzählen. Bei dir hat Sport einen Trainingskollegen gebracht, der Leo. Fuck. Leo Unik. Und durch ihn hast du deine Frau kennengelernt, gell? Habe ich gesehen. Ganz ein anderes Thema.
Das ist, muss ich dir ehrlich sagen, nicht im geringsten so gewesen. Es ist viel, viel, viel komischer. Ich habe meine Frau kennengelernt.
Das ist schon komisch mit Leo.
Aber es ist noch komischer. Ich habe meine Frau kennengelernt, indem ich Counter-Strike gespielt habe. Das war alles. Ich war in Counter-Strike und ich habe mit einem Freund von mir gespielt. Ja. Und wir spielen Ranked und wir haben zufällig so mit drei anderen Leuten, es ist ja immer 5 gegen 5. Und wir sind zu zweit, und meine Frau war mit zwei Freunden, also sie sind zu dritt. Und wir sind zufällig so in eine 5er-Lobby gekommen und wir haben halt ein bisschen gespielt. Ich erinnere mich sogar, es war auf Overpass. Und wir haben halt so zusammen gespielt. Und ich kann dir nicht sagen, was es war, aber irgendetwas in ihrer Stimme hat sie dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, und vielleicht so als kleine Fußnote, normalerweise, das klingt jetzt vielleicht sexistisch, aber ich hasse es, Frauen in irgendwelchen Videospielen zu treffen. Sie sind fast immer so anstrengend.
Echt?
Und ja, sie wollen so urviel Aufmerksamkeit. So, hihi, ich bin eine Frau. Und ich denke so, ja, das ist mir scheißegal, du kannst sein, was du willst, lass uns das Spiel spielen. Und ja. Sie wollen halt einfach so in den Mittelpunkt gestellt werden und meistens spielen sie auch extrem schlecht und es ist halt hart. Sie verlieren dir fast immer das Spiel und du spielst Ranglistenspiele und du bist halt Brennhaus. Aber sie war zum Glück gar nicht so und irgendwas in ihrer Stimme hat mich irgendwie dazu gebracht, dass ich mir so denke, yo, sag was Lustiges, irgendwas so, dass sie lacht. Und ich sage so, irgendwas Lustiges, kann dir gar nicht sagen was. Und dann hat sie so gelacht, dann haben wir ein wenig geredet.
Nicht während dem viel. Spiel, also ist es als
voll,
online?
Ja, es ist ein Voice-Chat.
Okay.
Und wir haben halt so ganz wenig im Voice-Chat geredet, aber dann hauptsächlich geschrieben. Dann haben wir noch ein, zwei Spiele gespielt. Dann haben wir lange über Steam geschrieben.
Okay, was dann ist Steam? Wir kennen das gar nicht.
Steam ist diese Plattform, die all die Spiele vertreibt.
Okay.
Also auf Steam kannst du alle möglichen PC-Spiele kaufen. Und zum Beispiel Steam besitzt Counter-Strike.
Ist das witzig? Ich kenne mich überhaupt nicht aus bei sowas.
Okay. Wir haben halt einfach über Steam geschrieben, dann noch ein bisschen über Snapchat und dann irgendwann nach so 1,5 Monaten oder so habe ich also gesagt, yo, ich würde dich sehr gerne treffen. Ich will nach Schweden, nach Stockholm fliegen, lass uns treffen. Und am Anfang war sie ein bisschen zögerlich und hat sich auch so gedacht, so vielleicht besser nicht. Aber ich habe so gesagt, hey, ich fliege auf jeden Fall jetzt nach Stockholm, entweder wir treffen uns oder nicht, aber ich fliege jetzt einfach. Und dann haben wir uns getroffen, haben diese ganze Woche miteinander verbracht. Dann hatten wir ein Jahr eine Fernbeziehung. Und dann ist sie nach einem Jahr hier nach Wien gezogen. Und jetzt sind wir seit ein bisschen über 5,5 Jahren zusammen.
Org.
Voll.
Und was hat der Leo jetzt damit zu tun?
Das
ich wollte
ist
eigentlich
eine gute
fragen,
Frage.
Ja, ich wollte nicht fragen, ob der Leo ein guter Wingman ist, aber.
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Ich kann es mir auch gar nicht vorstellen.
Sorry, Leo.
Ja, nicht sorry, Bro. Aber was der Leo damit zu tun hat, ist im Wesentlichen, dass ich kurz davor so eine Veränderung mehr oder weniger in meinem Charakter verspürt habe, durch mit Leo zusammen zu sein, weil der Leo ein bisschen, um das nett zu sagen, ein bisschen chaotisch ist, manchmal auch ziemlich verwirrt.
Ja.
Und man weiß oft nicht so genau, was denkt er sich eigentlich, was macht er, was passiert.
Voll, das ist so eine schmale Grenze zwischen Genie und Wahnsinn, Bam.
Voll, ich glaube, er ist schon so auf der Wahnsinnseite, sage ich dir ehrlich.
Zu 90% des Tages.
Sicher sogar. Aber er hat doch diese feinen Goldstücke, die er manchmal so droppt. Und das war so eins davon, wo ich im Wesentlichen einfach so durch das mit ihm so einen Tag lang zusammen sein, bemerkt habe, dass der Leo überall so komplett er selbst ist, weil wir wollten so nach dem WLAN-Passwort von irgendeinem Teehaus oder sowas fragen oder ein Restaurant und er fragt die einfach so ganz normal, so als würde die schon so Ewigkeiten kennen. Ich überlege mir so, wie kann ich die fragen, geben die überhaupt das WLAN-Passwort und so, also er fragt die einfach so live und direkt, einfach so Leo ist Leo und ich denke so, also der Leo ist die ganze Zeit er selbst, es ist richtig cool, alle Leute mögen ihn und dann denke ich mir so, ich sollte auch mehr ich selbst sein und ich glaube so durch diesen Wandel, den ich damals, da war ich noch sehr jung, das ist wie gesagt, fast 6 Jahre her. Mhm. Aber durch diesen Wandel, den ich erfahren habe durch Leo, habe ich das Gefühl, dass ich erst bereit war, eben auch meine Frau zu treffen und allgemein bereit war, so mir mehr oder weniger zu denken, ich bin ich, wenn mich jemand mag, dann mag er mich, wenn nicht, ist das auch komplett fein, aber ich werde mich nicht verstellen, ich werde mich nicht verändern und ich bleibe einfach mir selbst treu.
Und danach bist du nach Schweden geflogen?
So ist es.
Damn, Leo, wirklich gut.
Schon heftig.
Echt heftig, Wahnsinn. Ich habe gesehen, ihr habt bei eurer Hochzeit einen Baum oder einen Ast zersägt. Was ist das für ein Ritual, bitte?
Das kann ich dir echt nicht sagen. Das hat mich einfach überrascht. Meine Frau und ich haben so die Zeremonie hinter uns, so fast der stressigste Teil. Dann gibt es halt noch den Tanz, der arg stressig war, weil ich nicht so ein begnadeter Tänzer bin.
Ich stelle mir das schlimm vor. Ja.
Es ist schon arg. Und ich habe den Tanz auch nur so in 2 Tagen oder so gelernt. Ich habe mir so gedacht, ich bin Kampfsportler, ich lerne das urschnell, alles arg gut. Und es hat dann geklappt, aber es war viel stressiger als notwendig. Und wir gehen halt so von dem Altar zurück. Und auf einmal stellen meine Brüder da so einen Baumstumpf in den Weg und geben uns eine komische Säge, die richtig mies aussieht und auch ein bisschen stumpf.
Ja.
Und dann sagt meine Mom so als erste Challenge, weil die Ehe so eine Challenge ist, wo man viele Sachen gemeinsam bewältigen muss, ist unsere erste Challenge, wir müssen das so zersägen. Und mein erster Gedanke ist so, boah, ich hoffe, meine Frau kann das.
Oh Gott.
Dann habe ich ja so schnell gesagt, ja, ich ziehe und wenn es bei mir ist, dann musst du ziehen und wir ziehen dann so hin und her.
Ja.
Und das hat dann zum Glück gut geklappt. Aber ich kann dir nicht sagen, was für ein Brauch das ist oder so. Meine Mom hat sich das einfach ausgedacht und es ist eigentlich in Retrospektive sehr cool gewesen.
Ja.
Ich war, und ich glaube sie auch, sehr glücklich, dass wir es geschafft haben, das zu zersägen.
Ja. Ich will gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn es nicht gegangen wäre zum Zersägen.
Ich denke mir, vielleicht hätte ich es durchgekickt oder so.
Ja, das stimmt, das geht immer schneller.
Voll, oder zumindest so angekickt und verletzt.
Ja.
Eins von beiden halt.
Ja. Ich habe gesehen, du spielst gern Schach mit deiner Frau.
So ist es, ja. Sie spielt leider seit längerem sehr ungern mit mir.
Mhm. Weil sie immer verliert?
Ja.
Ja.
Also ich habe mich viel weiterentwickelt in Schach und bin deutlich besser geworden. Und sie hat sich halt so dadurch entwickelt, dass ich ihr die Sachen gezeigt habe.
Ja.
Aber sie hat schon noch Spaß, aber wenig Spaß, wenn wir zusammen spielen. Und jetzt spielen wir nicht mehr so viel zusammen. Ich spiele hauptsächlich online.
Du musst schon einmal gewinnen lassen, auch ab und zu.
Das fix nicht. Niemals im Leben. Das ist unmöglich. Nein, wirklich nicht.
Ehre.
Es geht nicht nur um Ehre, ich denke mir, wenn sie gewinnt, okay, ich habe gelogen, es geht nur um Ehre.
War ja klar. Aber ihr habt auch mitbekommen, du spielst Klavier und Orgel, das ist ja ziemlich cool.
Voll, aber ich muss sagen, mit Orgel habe ich schon lange aufgehört.
Ja.
Es ist extrem unpraktisch.
Voll, vor allem, wer hat eine Orgel daheim?
Es ist
in die Kirche.
Wer
will in die Kirche?
Ja, ich habe oft in der Kirche geübt, aber es ist auch die Kirche in Purkersdorf. Es ist arg weit weg und der Zug fährt nicht so oft dorthin. Auch wenn die jetzt in Purkersdorfer sicher was anderes sagt, das urlaubend verbunden und der Zug und dieses und jenes, ist es nicht. Es ist richtig mies. Und es war immer am Freitag von, ich glaube, 15 Uhr bis 16.30 Uhr. Und dann musste ich relativ schnell ins Sparring, weil um 17 bis 19 Uhr war dann Sparring. Und irgendwie ist mir das dann irgendwann zu stressig geworden. Da habe ich gesagt, jo, entweder Sparring oder Orgel muss weg. Und dann war es ganz klar.
Ja.
Ich habe einfach aufgehört, Orgel zu spielen.
Voll. Das verstehe ich. Ich war in der Musikkapelle, mir jetzt nie wirklich Spaß gemacht, immer ehrlich zu sein, auch wenn die Leute echt nett waren. Und ich habe gern, gewisse Lieder habe ich gern gespielt, so moderne Lieder, aber Märsche und Polka waren für mich wirklich der Tod. Und wir haben da vor allem ein Fußballtraining gehabt und ich habe es gehasst nach dem Fußballtraining, mich voll schnell zu duschen, ich habe meistens mein Sportgewand an, also so die Jogginghose angelassen und alles, aber dann in die Musikprobe und die war einfach 3 Stunden lang, ich war ur-K.O., freitags am Abend und wir müssen einfach nur die Ruhe haben und die vom Training holen.
Ja, und ich denke mir halt, wenn du jung bist, dann wirst du all diese Sachen einfach ausprobieren oder vielleicht nicht unbedingt jeder, aber wenn du diese Sachen ausprobierst, dann merkst du einfach so, wo gehörst du hin und wo nicht.
Ja.
Und zum Beispiel vielleicht, wenn Sachen anders gelaufen wären, hätte ich halt so das Training gelassen und wäre Orgelspieler geworden oder so. Mhm. Aber diese Möglichkeit zu experimentieren, das ist halt sehr cool.
Voll. Ein Klavier ist echt ein lässiges Instrument.
Das stimmt, ja. Ich habe auch versucht, Saxophon zu spielen. Das war grottenschlecht. Unglaublich. Ich kann so fast keinen Ton rausbringen.
Wirklich?
Ja, Klavier ist richtig lahm und du drückst halt einfach so dahin und es kommt der Ton und es ist echt cool und es gibt all diese Tasten. Aber beim Saxophon bist du so ein Teil des Instrumentes, nicht nur so der, der es bedient. Und das war mir dann zu arg.
Ja.
Einfach aufgehört.
Das ist witzig, dass du das sagst. Und ich habe noch nie gedacht, dass man ein Teil von dem Instrument ist, weil ich habe Klarinette, spiele immer noch Klarinette.
Wirklich?
Ja, aber okay. Nur noch die Lieder, die ich machen möchte und nur zu der Zeit, wann ich wirklich Bock habe.
Auf entspannt halt.
Voll entspannt. Ich merke es, ich stecke auf einem Level schon seit 10 Jahren, aber es macht nichts, habe es auch ein bisschen. Ja, ich finde das Level jetzt auch nicht so schlecht, also für mich reicht es vollkommen. Aber lustig, ja, dass das wirklich ein Instrument, ein Teil von dir ist. Hm?
Voll.
Das habe ich noch gar nicht gedacht, ja.
Du musst es halt mit deiner eigenen Körperkraft betätigen.
Ja.
Und das Klavier hat alles schon da, du musst nur die Tasten drücken.
Ja. Welche Sprachen sprichst du jetzt? Du hast schon gesagt Schwedisch, hast du jetzt gelernt? Ja.
Schwedisch spreche ich relativ gut. Also ich kann mich sehr gut mit den Leuten verständigen, aber ich rede halt ein bisschen wie ein Trottel. Aber es ist wurscht, ich habe da keine Schande oder so. Also es denkt sich niemand so, wow, der Idiot, der spricht urschlecht Schwedisch. Die denken sich halt, cool, der ist da und der spricht Schwedisch.
Ja.
Oder vielleicht denken sie sich nicht cool, aber sie denken zumindest nicht schlecht über mich. Und ansonsten Deutsch, ganz klar. Englisch, Französisch kann ich mittelmäßig. Spanisch konnte ich früher, das ist einfach alles verloren gegangen. Ich kann dir nicht sagen, wo das hin ist.
Was?
Eine Zeit lang konnte ich auch Chinesisch, das ist auch einfach weg. Ich kann dir nicht sagen, wie das passiert ist.
Kommt und aber wieder, wenn man wieder ein bisschen Vokabeln strebert.
Voll, ja. Wenn du dich, zum Beispiel, wie ich nach Paris geflogen bin mit meiner Frau, da bevor ich dort war, konnte ich fast kein Französisch, aber ich habe es wirklich gespürt, wie wenn so ein Zahnrad sich so bewegt in meinen Kopf und ich konnte auf einmal so nur so durchs dort landen ein mittleres Maß an schlechtem Französisch, das gut genug ist, um überall mit den Leuten auf Französisch zu reden. Einfach so, nur so dadurch, dass es so vom Unterbewusstsein wieder aktiviert wird irgendwie.
Ja.
Also ich weiß nicht, wo die Sprachen hin sind, aber im Moment kann ich Französisch, wie gesagt, ein klein wenig Spanisch, Schwedisch, Deutsch und Englisch. Mhm. Aber Französisch auch nicht sehr gut.
Ja, ich habe 5 Jahre Französisch gehabt und es ist alles weg. Also wirklich nichts mehr da.
Es ist arg, weil ich weiß nicht, für all diese Wörter hast du halt schon selber in deiner eigenen Sprache und in anderen Sprachen, die du kennst, Wörter. Ich weiß nicht, du hast einen Keks oder du hast ein Wasser oder eine Milch. Aber das ist ja nicht Keks, Wasser oder Milch. Das ist nur so die Art, wie du deine Stimmbänder benutzt, um dir Ausdruck zu verschaffen darüber, was es ist. Und wenn du dir zu selten diese anderen Vokabel, wenn du die zu selten verwendest und sie zu selten brauchst, dann verschwinden sie einfach sofort.
Mhm.
Und ich glaube, so vergisst man ganze Sprachen richtig schnell.
Sowieso. Aber wie man es dann wieder im Training merkt, so Muscle Memory ist ziemlich groß.
Voll.
Geschrieben. Also ich habe das Gefühl gehabt, nachdem ich jetzt echt 7 Monate trainiert habe, ich wieder mal den ersten Schlag gemacht und du merkst, wie alles wieder kommt. Wie schnell das auch wieder geht. Dass man wieder das, was man gelernt hat, wieder benutzen kann.
Kommt doch ein bisschen darauf an, wie viel man sich damit beschäftigt. Ich kann mir vorstellen, wenn du nicht im Training warst, hast du dich trotzdem damit beschäftigt und
vielleicht mental.
So voll, einfach drüber nachgedacht.
Ja.
Filme schauen ist auch so ein mentales Beschäftigen. Vielleicht träumst du auch davon.
Oh ja, und meine Mama hat schon mal gesagt, ich erzähle oft von meinen Träumen, die sind immer ziemlich brutal.
Meine auch, ich liebe das.
Ja, es macht immer Spaß. Aber dann wacht man immer auf.
Voll, ja.
Ja.
Aber wenn du halt einfach geistig damit beschäftigt bist, glaube ich, dann behältst du noch so ein bisschen eine Verbindung.
Ja.
Und zum Beispiel bei Sprachen bist du fast gar nicht geistig damit beschäftigt, glaube ich. Du redest halt einfach so in deiner Sprache und das andere ist weg.
Ja.
Ist einfach weg.
Leider. Was war denn früher der Traum?
Früher mein Traum? Das ist eine sehr gute Frage. Als Kind, wie ich ganz jung war, wollte ich immer Anwalt werden.
Ja, und Menschenrechtsanwalt.
Voll, ja, und so ein bisschen für Gerechtigkeit sorgen. Aber dann bin ich irgendwann erwachsen geworden, ins echte Leben eingetreten. Ich merke, viele Anwälte, also alle Anwälte, die ihr Geld wert sind, verdienen nicht wirklich ihr Geld damit, jetzt für Gerechtigkeit zu sorgen. Und alle Anwälte, die für Gerechtigkeit sorgen wollen, die haben richtig hart studiert, sind sehr kluge Leute und leben an einer modernen Form der Armutsgrenze, wo sie halt so alles haben, aber irgendwie nichts wirklich haben.
Ja.
Und auf Menschenrecht scheißt wirklich jeder, der die Möglichkeit hat, auf Menschenrechte zu verzichten. Ich weiß nicht.
Das ist irre. Man sagt immer, Recht ist nicht gleich Gerechtigkeit.
Voll. Ich denke mir, Recht wurde schon sehr im Topos der Gerechtigkeit gemacht. Also man versucht es schon anzupassen.
Ja.
Es gibt schon viele schlechte Gesetze auch. Aber im Großen und Ganzen, gerade bei Menschenrechten, ist das halt scheißegal, wenn das irgendein Diktator ist und du sagst dann, oh Mann, du kannst doch nicht Kinder verwenden, um andere Leute zu töten. Ja, dann sagt das erst, du bist mir wurscht.
Ja.
Du bist ihm komplett wurscht. Und du kannst niemanden erreichen damit. Das ist unmöglich.
Ja. Das ist traurig, oder? Dass das ja, manche immer noch so ausnutzen und manche so drauf scheißen auf Menschenrechte.
Ja, es ist schon sehr mies. Im Positiven dazu, wenigstens leben wir in einer Gesellschaft, in der es das Konzept des Menschenrechts gibt, wo wir theoretisch schon wissen, das ist komplettes Unrecht, was er macht, und wo irgendwann irgendwie die Leute auch dafür belangt werden, sei es auch nur, dass wir den sehen und uns denken, hey, du verstößt gegen all diese Gesetze.
Mhm.
Also es, wie sagt man, jede Medaille hat zwei Seiten. Es ist schon ein bisschen mies, aber wenigstens haben wir das Grundkonzept.
Ja.
Und es ist verbreitet.
Ich finde das, mir ist das auch so wichtig. Mir ärgert es so, wenn etwas ungerecht ist. Also richtig. Ich bin letztens in der Stadt gewesen und da war Zebrastreifen, das war noch grün, und der Oma ist mit ihrem Rollator drüber gegangen über die Zebrastreifen. Es war grün, es hat nicht einmal geblinkt, gar nichts. Sie war halt super langsam, weil sie alt war.
Mhm.
Und dann war so ein Vollidiot in einem so einem ziemlich teuren Auto und der hat sie angehupt. Ich bin so heiß geworden.
Verstehe ich, ja.
Einfach so innerlich heiß, weil ich mir dachte, was bist du für ein Vollidiot? Ich meine, wenn du mir mit 18 mit dem Rollator über die Straße gehst und die hupt jemand an, ich meine, weiß nicht, ob du das dann so super findest. Aber wie kann man jemanden, es hat nicht geblinkt, gar nichts. Sie waren vor in der Mitte von der Straße, es war noch grün und er war einfach ungeduldig.
Ich hasse das generell so. Ich weiß nicht, ob das nur in Wien ist. In anderen Städten ist es nicht so, aber in anderen wiederum schon.
Ja.
Dass so Autofahrer nicht verstehen, dass die Stadt für die Menschen gemacht ist.
Ja.
Nicht für die fucking Autos.
Ja.
Die Stadt ist eine große Gemeinschaft, wo viele Leute zusammen wohnen.
Ja.
Es geht um die Menschen. Und die Straßen sind zwar da, aber es geht um die Menschen, nicht um die Autos. Ich denke, als Autofahrer halt eine Scheißfresse und nicht irgendwelche Leute an. Das ist ziemlich abartig.
Und sie stehen im Stau und wissen, sie es eh nicht vorwärts können. Sie können nicht wohin und hupen trotzdem durchgehen. Das bringt nichts.
Oder so wie dein Beispiel. So, er hupt die alte Frau an, die wohnt da. Er hat kein Recht, sie anzuhupen. Das ist komplett frech. Und ich glaube auch illegal. Aber ich glaube, das ist wurscht.
Ja, es ist wirklich wurscht. Ja. Aber mir ärgert das dann so und ich denke mir immer so, Gerechtigkeit ist mir voll wichtig, aber ich bin froh, dass ich mich nicht zu sehr mit dem beschäftige oder jeden Tag zum Beispiel so echter Anwalt für Gerechtigkeit wäre oder in so etwas, weil dann siehst du so viele Sachen, die ungerecht sind und dann denke ich mir, musst du doch auch mit einem ziemlichen Ärger durchs Leben gehen, oder? Also ich mache ein bisschen die Augen zu manchmal und hoffe so, ja, die Welt ist vielleicht besser als es ist.
Ich verstehe dich, es ist für mich auch so, ich habe eine Zeit lang mich viel damit beschäftigt, aber ich habe dann gemerkt, dass ich einfach so Frust in meinem Herzen sammelt und dass ich einfach insgesamt ein frustrierter Mensch werde oder ein frustrierterer Mensch.
Ja, wenn du siehst, wie es da abgeht und dort und da, wow, das ist doch schrecklich.
Voll, es ist wirklich mies und irgendwie habe ich mir auch gedacht, es ist vielleicht gut, sich damit zu beschäftigen oder so, es einen Überblick zu haben, aber ich habe damit ganz aufgehört. Ich lese auch gar keine Nachrichten oder sowas mehr. Jeder soll machen, was er will.
Mhm.
Ich habe das Gefühl, Nachrichten sind nicht wirklich gut. Die meiste Zeit informieren sie dich zwar über etwas, aber du kannst es eh nicht ändern. Es bringt dir wenig.
Ja.
Und wenn es jemand lesen möchte, kann das lesen. Ich mache da gar nichts mehr. Ich lebe einfach sozusagen in der Welt, die mich wirklich befasst und oder die mich wirklich betrifft, befasst mich damit und habe viel weniger Frust, lebe so besser. Mhm. Und ich glaube, dass, so wie du sagst, das sicher ein verzweifelnder Weg ist, ein sehr verzweifelnder Weg.
Ja, aber definitiv besser. Du warst der Praktikant einmal bei Asyl in Not.
Mhm.
Wie war das? Warum? Ich meine, warum wissen wir, warum du das gemacht hast, aber wieso genau Asyl in Not?
Ich weiß nicht, damals habe ich mir gedacht, die setzen sich halt für Menschenrechte und für Asyl an.
Mhm.
Aber ich sage es sehr ehrlich, ich kann wenig Gutes über Asyl in Not sagen.
Mhm.
Jetzt in Retrospektive sind die gar nicht so gute Menschen, gar nicht so. Die sind einfach irgendwie komische Leute und ich will nicht ins Politische gehen, aber sie sind schon urarg, das, was man so sagen würde. Es ist sehr, 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 sehr weit links.
Ja.
Es ist fast krank, was dort passiert ist. Dort haben einige Leute ihren in diesen 3 Tagen, in denen ich dort war, so ein Schulpraktikum, die haben ihr Asyl abgelehnt bekommen in dritter Instanz. Das heißt, du fragst Asyl, sie sagen nein, du fragst nochmal nach Asyl, sie sagen nein, du fragst, hey, warum nicht? Ich habe jetzt irgendwie ein Gefühl, dass ich ein Anrecht auf Asyl bekommen sollte. Sie sagen nein. Dreimal wurde das abgelehnt. Und ich war live dabei, wie die denen einfach so eine Karte geben und sagen, ruf dort an, das ist ein Priester, bei dem kannst du untertauchen und dann in ein paar Monaten tauchst du auf. Und dann kannst du sagen, du bist Christ und du wirst in deinem Land verfolgt, weil das ein muslimisches Land ist und dann kannst du hier bleiben.
Was?
Ich sag's dir, das sind Arschlöcher.
Ja.
Das sind richtig abartige Menschen.
Oh,
und ich kann mir vorstellen, die denken sich, die machen etwas Gutes, die leben wahrscheinlich in einer Welt, in der sie die Guten sind und das Ganze drumherum ist schlecht und sie wollen doch nicht so wirklich etwas Schlechtes machen. Aber das hat nichts mit Menschenrecht zu tun, das hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Das ist, glaube ich, auch strafbar.
Mhm.
Und ich war dort halt 3 Tage und ich habe das gesehen und jetzt in Retrospektive denke ich mir, das sind keine guten Menschen und die haben auch keinen Filter, die machen das vor mir, vor einem Praktikanten, die checken nicht mal, was die machen.
Bist du deppert?
Das ist schon einfach heftig.
Ja, das ist echt arg und ich überlege gerade, ob das okay ist, wenn du es im Podcast drin lasse, nicht, dass du mal Probleme kriegst, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand von denen das mal hört.
Ich weiß es nicht. Ich hoffe, irgendjemand hört das und macht etwas dagegen.
Ja.
Also wenn du es drin lassen willst, lass es drinnen. Wenn nicht, schneide es raus. Es ist auf jeden Fall eindeutig, so wie ich darüber rede, dass sie etwas Kriminelles machen.
Ja.
Und in meinen Augen sind sie auch genau das. Es ist eine kriminelle Vereinigung von komischen Leuten.
Wahnsinn. Die Welt ist hart.
Ja.
Aber du hast ja dann, ich habe gelesen, mit 14 studiert, aber mit 16
genau, die
Matura gemacht.
Das ist eine gute Frage. Ich war mit 14 damals in der 6., also in der, was sagt man, 2. Oberstufe.
Ja.
Ich habe nämlich 2 Klassen übersprungen. Und dann gab es das Programm Schüler an die Unis.
Mhm.
Und das ist halt so ein Programm, wo du ab der 6. auch begleitend an die Uni gehen kannst. Und zufällig war ich da halt 14 Jahre alt und dann habe ich das gemacht und das Ganze hört sich viel cooler an, als es ist. Ich war halt 14 und war auch an der Uni und habe studiert.
Ja.
Aber ja, es ist halt einfach so ein Programm. Viele Leute machen das mit 16. Ich war halt zufällig 14.
Ja.
Das wird irgendwie...
Ist es so ein Auswahlverfahren mit Prüfung oder...
Nichts dergleichen. Es ist eine Frau Magister Katja Hickertsberger ist ihr Name, die ist zu mir gekommen. Die hat mich einfach gefragt, willst du eigentlich studieren? Dann habe ich gesagt, ja fix, wieso nicht?
Mhm.
Und dann habe ich es gemacht. Also es hört sich cooler an, als es ist.
Ja. Vor allem, wenn ich mich zurückerinnere an meine zwei Semester Studium auf der Uni, wir haben nur gefeiert, Party gemacht und echt, die Vorlesungen waren auch Spaß und wir haben uns so getroffen, um gemeinsam zu lernen, aber eigentlich auch Spaß zu haben und die besten 2, 3 Semester meines Lebens. Und irgendwann mit 14, da hast du nicht so Party und Freunde und das stellen wir ein bisschen schwer vor, oder? Mit 14 auf der Uni?
Also auf der Uni hatte ich wirklich keine einzige Ansprechperson, außer meine Mentorin, aber mit der auch eigentlich relativ wenig zu tun gehabt.
Ja.
Also so Uni-Freunde hatte ich gar nicht, aber ich hatte halt so Normalfreunde, mit denen ich dumme 14-jährigen Sachen mache, viel zu früh Alkohol trinken, fortgehen mit gefälschten Ausweis, all diese dummen Sachen, die man mit 14 macht, bevor man merkt, dass das dumm ist und sich noch so denkt, das ist cool.
Ja.
Also da habe ich schon noch so Party gemacht, aber nicht unispezifisch.
Okay.
Das war halt nur so. Auch auf der Uni.
Wann hast du dann, du hast Wirtschaftsuni, was hast
genau,
du studiert?
Genau, an der WU, Wirtschaft und Recht. Ich wollte eigentlich immer Jus studieren, aber es gab kein Jus, oder ich meine, es gibt Jus, aber es gab kein Jus für Schüler an die Uni.
Okay.
Und dann habe ich das genommen, was am nächsten an Jus ist, und das ist halt Wirtschaft und Recht. Und habe dort alle Rechtssachen gemacht, die sozusagen erreichbar waren für mich. Und alle Wirtschaftssachen gelassen, oder?
Und das waren 6 Semester und danach hast du einen Bachelor gehabt?
Nein, ich habe keinen Bachelor. Also ich habe nicht abgeschlossen. Ich habe dann gewechselt auf Recht. Und in Recht habe ich auch einige Prüfungen gemacht. Aber irgendwann hat Recht aufgehört, mich wirklich zu freuen.
Ja.
Und jetzt habe ich auf Philosophie gewechselt. Also ich bin seit langer Zeit Student ohne Abschluss.
Cool.
Ich kann nicht weg.
Langzeitstudent.
Voll, ja.
Ja.
Vielleicht sogar ein Rekord in Langzeitstudenten, am frühesten begonnen und vielleicht muss ich mal schauen, am spätesten abschließen. Vielleicht gibt es einen Rekord, den ich brechen kann.
Ja,
warum längster nicht? Student am Stück.
Schaust du mal nach,
fix.
Wie lange du da noch verlängern kannst.
Mal aber schauen. Ich weiß nicht, ob meine Omi dann glücklich wäre.
Philosophie interessiert dich voll.
Philosophie ist im Wesentlichen, vor allem praktische Philosophie ist im Wesentlichen so, wie ich mir Recht vorgestellt habe.
Okay.
Aber ist dann nicht wahr. Also Philosophie gefällt mir wirklich extrem. Es macht sehr viel Spaß. Es ist ein sehr cooles Studium, wenn man, wie soll ich sagen, wenn man sich da irgendwie reinfühlen kann. Ich kenne auch einige Leute, die sagen, Philosophie ist unnötig, Philosophie ist keine echte Wissenschaft, komisch, alles Mögliche. Am Ende des Tages sind wir Individuen, jeder Mensch darf das eigentlich für sich entscheiden. Aber mir gefällt es sehr.
Ja. Und wann haben deine Eltern gemerkt, dass du hochbegabt bist?
Puh, das weiß ich gar nicht. Wann haben sie das bemerkt?
Ist wahrscheinlich nie aufgefallen, weil du dich ständig geprügelt hast.
Das kann gut sein, aber ich glaube, geprügelt habe ich mich erst später.
Ah, okay.
Oder ich habe mich davor mit meinen Brüdern geprügelt. Vielleicht habe ich irgendwann den Filter verloren, so mit wem man sich prügeln darf und mit wem nicht. Aber ich war 5, glaube ich, wie ich ihn zu meinen Eltern gesagt habe, als meine Mom sagt, dass ich das genau so gesagt habe, dass ich zu ihr gesagt habe, wenn du einfach so irgendwann am Abend, habe ich so einfach so zu ihr gesagt, so wenn du denkst, ich gehe noch ein Jahr in den Kindergarten, dann wird das sicher nicht passieren, das ist mir zu doof, ich will in die Schule. Und ja, dann bin ich halt mit 5 in die Schule. Und irgendwie so rund um diese Zeit haben sie auch so einen Begabungstest gemacht.
Du hast mit 4 schon lesen können?
Ja, das sagen sie. Ich kann mich nicht daran erinnern. Also ich habe weniger Erinnerungen daran, als ich 4 war. Aber sie sagen, ich konnte da schon lesen. Aber das konnte mein Bruder zum Beispiel auch. Also insofern, ich weiß gar nicht, ob das irgendwas Besonderes ist. Mhm. Ich weiß nicht, wann man normal lesen kann. Ich kann es dir nicht sagen. Aber ich habe halt einfach früh in die Schule wollen, früh lernen wollen. Und irgendwie gab es dann so einen Test, der ergeben hat, es gibt, glaube ich, 14 Bereiche oder so, und in 13 von denen war ich schwer hochbegabt, glaube ich, ist das. Bedeutet aber auch nicht so viel. Das ist ein Test für Kinder.
Ja.
Aufs Erwachsenenleben weiß ich nicht, wie sehr sich das auswirkt. Und dann haben sie einige solche Tests rund um diese Zeit gemacht. Auch so ein Test, der irgendwie sagt, dass ich eine soziale Teillastungsstörung habe. Das ist so, ohne weiter zu erforschen, irgendwie so ähnlich wie Autismus oder Asperger-Syndrom, ich weiß es nicht. Ich glaube, diese Dinge gehen immer Hand in Hand mit Hochbegabung.
Hätte ich als Frage stehen gehabt, weil man merkt meistens, die vielleicht, ja, die sehr hochbegabt sind, die tun sich oft schwer im sozialen Bereich.
Voll, ja. Das hatte ich auf jeden Fall auch.
Das heißt, hast du dir schwer getan, Kontakt zu knüpfen mit anderen in dem Alter? Oder, weil du warst sowieso schon älter, aber, jünger,
Entschuldigung. Voll, jünger, ja. Auf jeden Fall hatte ich viele Probleme damit, Kontakt mit Leuten zu knüpfen. Aber noch mehr hatte ich einfach Probleme damit, wie soll ich sagen, empathisch zu sein. Es wurde auch so erklärt, dass es einfach so Teile im Gehirn gibt, die gewisse Sachen machen. Und wenn man hochbegabt ist, hat man nicht einfach so ein besseres Gehirn. Es werden einfach so andere Teile für etwas anderes verwendet. Und ich glaube, so dieser natürliche Teil, in dem Empathie normalerweise sich findet, der wurde bei mir nicht komplett, aber zu einem relativ großen Teil für andere Sachen verwendet. Ich glaube, in erster Linie habe ich ein sehr gutes Gedächtnis.
Ja.
Und vielleicht wird er dafür verwendet, vielleicht auch für was anderes, kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber es war halt schwer für mich, mich in andere Leute hineinzuversetzen oder zu verstehen, was andere Leute denken. Und speziell, wie sie sich fühlen. Und ja, ich war ein sehr komisches Kind. Ich hatte trotzdem ein paar Freunde zum Glück. Ich weiß nicht genau, warum. Vielleicht hat sie sich einfach gedacht, ich bin ein Idiot, aber lustig oder sowas. Ich weiß es nicht. Aber irgendwann habe ich dann einen Freund von mir kennengelernt, Benedikt Jackal. Er war auch mit mir in Mauerbach, in diesem Dorf, ist aufgewachsen mit mir. Und jeder kennt sich dort irgendwie so. Und irgendwann haben wir dann begonnen, so gemeinsam Sachen zu machen. Und er hat dann einfach so ganz normal sehr gechillt mit mir geredet. Und er sagt dann so zum Beispiel so, yo, diese Gesprächsthemen oder so, irgendwas Physisches ist eh sehr interessant. Aber wenn du jetzt zum Beispiel so Mädchen aufreißen willst oder sowas, dann kannst du sie nicht aufreißen, indem du über Physik erzählst. Du musst halt dieses oder jenes erzählen oder so, so und so.
Da hat er recht.
Voll, ja. Das beeindruckt halt einfach niemanden. Ich glaube, dafür gibt es auch das Wort Klugscheiße. Aber das war mir halt nicht bewusst, dass Leute mich so sehen oder sich denken, ich bin ein Klugscheiße. Ich rede halt so über Sachen, die mich interessieren. Und ja, er hat mir da so ziemlich viel unter die Arme gegriffen, mir so gezeigt, so wie man sich so als Mensch im Leben verhalten sollte. Mhm. Und dadurch, dass du einfach so siehst, okay, alle Leute sind so und du bist so, dann beginnst du auch so ein bisschen mehr Selbstreflexion anzuwenden und dann denkst du so, wie sind diese Leute, wie sind sie in dieser Situation? Mhm. Und ich bin sehr selbstreflektiert, ich weiß nicht, ob das genetisch ist oder ob das eine Übung ist, aber ich habe sehr viel reflektiert und jetzt bin ich eigentlich, glaube ich, sehr gut darin und ich merke auch sehr oft, dass es mir extrem leicht fällt, zu verstehen, wie gewisse Leute sich fühlen oder sowas. Mhm. Aber ich erkenne es mehr an Verhaltensmustern und so.
Okay. Trotzdem noch analytisch eigentlich.
Sehr analytisch, ja. Aber ich habe das Gefühl, dass es in gewisser Hinsicht besser ist, wenn ich dann, oder für mich zumindest besser, ich will nicht sagen, ich bin besser als irgendjemand anderer in Empathie, das ist ein bisschen lächerlich. Mhm. Aber ich verstehe dann halt einfach zum Beispiel so schneller, wie sich jemand fühlt, wenn es eine gewisse Situation ist und dann kann ich viel besser darauf eingehen, als ich manchmal merke, dass andere Leute das machen, in Gruppendynamiken oder so, das verstehe ich viel leichter, was in Leuten vor sich geht. Aber vielleicht ist es eine Art Algorithmus, die ich in meinem Kopf habe, ich kann es nicht sagen.
Das kann auch sein Unterbewusstsein. Wie war es dann mit Lehrer? Ich kann mir vorstellen, dass es sehr schwer ist, wenn da ein Lehrer ist, wo du warst eigentlich, du kannst vielleicht das Gleiche oder du warst vielleicht gleich viel wie der Typ oder kannst das auch verstehen, aber dann sagt er dir irgendetwas, was für dich keinen Sinn macht. Hast du das von den Lehrern immer alles angenommen, was die gesagt haben? Oder?
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Also viele Lehrer haben mich wirklich gehasst. Ja. Wirklich, wirklich, wirklich gehasst. Es gab auch einige Lehrer, die so echt mein Leben zerstören wollten. Die haben mich als ihren Erzfeind genommen. Die denken sich halt so, ey, ein kleiner Junge, der ist 13, 14, das ist jetzt die Gelegenheit für mich, meine Frustration auszuleben oder sowas. Aber ich habe wirklich fast gar nicht hingenommen, was so die Lehrer sagen, mich viel mit denen gestritten. Aber ich habe auch eine jetzt sehr nette Mutter, aber früher war sie sehr, sehr, sehr streng. Mhm. Wahrscheinlich auch, weil sie mich jetzt nicht mehr ziehen muss und ich früher ein Orga-Idiot war. Aber sie hat halt zum Beispiel so gewisse Sachen als Grundbasis für mich festgelegt. Und sie sagt zum Beispiel, der Lehrer kann vieles sein, der Lehrer kann auch so ein Arschloch sein oder so jemand, den ich hasse oder sowas. Mhm. Aber was nicht sein kann, ist, dass ich so sage, der Lehrer ist dumm oder der Lehrer ist ein Idiot, weil er hat ja eindeutig studiert. Vielleicht verhält er sich jetzt nicht so wie ein Top-Pädagoge oder wie so ein richtig guter Erwachsener, wir sind alle Menschen. Aber am Ende des Tages ist der Lehrer eindeutig intelligent, der hat seine Fleißarbeit gemacht, der ist eindeutig verdient an dem Platz, an dem er ist und ich muss dem gegenüber Respekt haben, in zumindest der Art, dass ich ihn nicht diskreditiere intellektuell. Mhm. Und ich glaube, auch wenn ich das als Kind nicht so echt verstanden habe, das hat schon viel dazu beigetragen, dass ich besser mit Lehrern umgehen kann.
Und mit den Uni-Professoren ist es leichter gewesen?
Viel leichter, ja. Aber auf der Uni hat man auch so weniger diese Art von Kontakt. Mit den Professoren. Und wahrscheinlich bin ich auch einfach schon älter gewesen. Und da kommen solche Sachen gar nicht auf.
Ja. Aber war das für die dann nie so schwer, wenn der Trainer zum Beispiel gesagt hat, ja, jetzt noch ein Training, machst noch 50 Liegestütz und, keine Ahnung, 200 Sit-Ups. Ist das dann etwas, das du auch hinterfragt hast? Weil es macht keinen Sinn.
Überhaupt nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob du Philipp Schranz zum Beispiel kennst.
Sowieso.
Okay, sehr gut. Das war mein erster echter Trainer. Ich bin ins Boxgym gekommen. Und der Philipp, sage ich dir ehrlich, der hat mir einfach gnadenlos arg auf die Schnauze gehauen. Richtig heftig.
So und wirklich körperlich, also wirklich so?
Ja, sicher.
Mit Boxen so?
Sicher, ja.
Okay.
Und ich merke halt einfach sofort, er ist urstark. Er ist richtig, richtig, richtig stark. Und ich denke mir, ich will auch so stark werden. Und er sagt mir dann so, mach das. Und ich denke mir, ja, fix. Warum nicht? Ich will stark werden. Und das ist alles, was ich mir gedacht habe.
Von Trainer hast sozusagen das, ja okay, die haben das vorgelebt und du hast das einfach annehmen können, weil du weißt, okay, die können die weiterbringen. Aber von Lehrer hast du schwerer getan.
Ja, vor allem ist es bei Lehrern oft komisch, es sind halt irgendwelche Sachen, die sie wirklich mies machen.
Ja.
Ich weiß nicht, du bist fertig mit den Aufgaben oder so, und sie sagen so, du darfst nicht aufstehen. Und ich denke, warum darf ich nicht aufstehen? Ich muss auf diesem miesen Sessel sitzen bleiben, ich bin fertig, was los? Oder er sagt so, du darfst jetzt nicht aufs Klo, du musst in der Pause aufs Klo. Und ich denke, erst das Klo ist da draußen, Mann, was soll das?
Ja.
Das ergibt ja alles keinen Sinn. Und einmal zum Beispiel, wie ich in der, was ist das für eine Schule, wie heißt die? Im Sacré-Cœur war ich. Und da habe ich zum Beispiel einfach so an irgendeinem Tag, ich habe mich besonders cool gefühlt oder besonders gut oder ich kann nicht sagen was, Aber ich habe so ein ganzes Jahresbuch an Deutsch. Da war ich aber noch in der Volksschule. Also so arg ist es auch nicht. Mhm. Aber ich war halt in der Volksschule und ich habe so dieses ganze Jahresbuch innerhalb von einem Nachmittag gemacht.
Wow. So,
ja, das ganze Buch halt einfach fertig. Und da gab es keine Probleme. Da haben sie mich sehr gelobt. Aber mein Bruder zum Beispiel ist in die Schule gekommen und er wurde von seiner Lehrerin extrem gemobbt und sie hat gesagt, sie mag Leute wie ihn überhaupt nicht, weil er konnte schon komplett lesen. Okay. Und er ist halt 6 und er kommt in die Schule und er kann lesen. Sie sagt so, sie hasst das, weil jeder soll auf dem gleichen Level sein.
Oh, wie also, bescheuert ist ja, das?
Es gibt schlechte Lehrer auch und mit denen konnte ich halt gar nicht.
Das verstehe ich, aber er hat ja rebelliert. Aber du warst dann auf einer Privatschule, gell?
Das stimmt, ja. Im, im Infinum in Hetzendorf. Es gehörte Frau Magister, glaube ich, ist sie, Nina Legisa-Klavitsch. Die ist wirklich eine extrem nette Frau, die mir viel geholfen hat, viel Verständnis für einen Idioten wie mich hatte. Und ich bin von dieser Schule sogar geflogen. Ich war einfach so ein richtig schlimmes Kind. Ich habe mich arg viel geschlagen. Ich habe richtig viel Scheiße gebaut. Ich war echt, echt, echt dumm. Und ich bin von der Schule geflogen dort, war dann 2 Jahre in Heimunterricht. Meine Mom hat also gesagt, ich muss im Wesentlichen zu Hause sein und mich mal beruhigen und sowas.
Ja.
Und nach den 2 Jahren hat mich das Infinum einfach wieder aufgenommen. Und das war halt so ein, wie soll ich sagen, so ein Make-or-Break-Point für mein Leben, weil entweder diese Schule hätte mich genommen oder ich wäre in eine, wie nennt man das, in eine Sonderschule gekommen. Wie? Das waren so die einzigen 2 Optionen.
Also gab es so öffentliche Schule oder echte
Sonderschule? Gab nichts, die hätten mich nicht genommen. Es gab 2 Optionen, entweder das Infinum nimmt mich wieder.
Ja.
Oder ich komme in eine Sonderschule und dein ganzes Leben ist im Wesentlichen vorbei, wenn du einfach so in diese Sonderschule kommst. Du kannst dir nichts Echtes mehr machen danach.
Wieso wärst du nicht auf eine normale öffentliche Schule kommen?
Die wollten mich nicht. Die wollen keine Leute, die überspringen. Die wollen keine Kinder, die irgendwie speziell sind. In Österreich im Schulsystem willst du halt mit der Gießkanne über jeden drüber gehen.
Das stimmt.
Und jeder kriegt so genau das Gleiche. Und auch bevor ich ins Infinum gekommen bin, hatte ich schon so die Wahl, entweder Infinum oder Sonderschule.
Weil das gibt's doch gar nicht.
Voll, ja. Eigentlich hatte ich nur die Wahl Sonderschule, aber meine Mom ist eine richtig arge Frau, die sich wirklich viel eingesetzt hat für mich und einfach dafür gesorgt hat, dass ich ans Infinum kommen kann.
Ja.
Und eigentlich bin ich aus der 2. Volksschule im Sacré-Cœur geflogen.
Ja.
Im Sacré-Cœur mochten sie mich eigentlich, aber es gab dort einige intelligente Kinder und ich will niemanden schlecht reden, aber die waren, sofern man da so einen komischen Vergleich machen kann, halt nicht geistig so weit wie ich war. Mhm. Und viele Eltern fanden das cool, haben sich so gedacht, wir pushen uns gegenseitig, das ist schon cool. Aber so eine Mutter hat halt ihr Leben nicht gepackt. Ich weiß nicht, die will mit ihrem Kind ihr eigenes Leben durchleben oder so. Und die hat dann einfach so sehr viel gegen mich gewettet und dafür auch dann gesorgt, dass ich aus der Schule geflogen bin.
Wirklich?
Sie hat halt so gesagt, ich störe und ich muss gehen. Und es war dann halt von ihr aus.
Boah, wie unfair ist das bitte?
Ja, ist das Leben, ich weiß nicht. Die hat auch sicher ihre eigenen Probleme, die sie an mir auslässt.
Ja.
Und zum Glück geht es mir gut.
Insofern. Oh Mann.
Und ja, dann bin ich in die Montessori gekommen.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Die sind so, dass du wirklich sehr viel frei entscheiden kannst, wann du was machen möchtest.
Genau.
Gell? Ja.
Mieseste Drecksschule. Ich habe dort gar nichts gemacht. Ja. Überhaupt nichts.
Das glaube ich. Ich hätte da nichts getan. Wenn ich keinen Druck habe, tue ich nichts.
Voll. Ich bin halt in der 3. Volksschule und die sagen so, hey, lern, wenn du möchtest. Und dann sagen sie, willst du nicht lernen? Ich sage so, nein. Und ich spiele halt so lieber mit Freunden.
Ja.
Fragen sie so, wollt ihr nicht irgendwas in Mathe machen? Ich sage so, nein. Die ganze Zeit, so ein ganzes Jahr.
Gott. Ja.
Und ich war arg schlimm, richtig, richtig schlimm mit meinem besten Freund. So unglaublich schlimme Kinder, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wir haben urviel Blödsinn gemacht und sind mit anderen Leuten geschlagen, gestohlen, alles Mögliche. Viel gestohlen sogar. Und ich habe auch das Konzept erfunden von Stehlen und Weiterverkaufen. Ich denke, das ist richtig klug, weil ich zahle gar nichts und ich kriege urviel Geld. Das ist ideal, warum kommt da niemand drauf?
Was war das Erste, was du je gestohlen hast?
Puh, das kann ich, glaube ich, gar nicht sagen.
Oder auf was warst du am meisten stolz, dass du es stehen hast können?
Puh.
Ich hoffe, nichts von meiner Tasche.
Ach so, ja, das kriegst du wieder.
Okay.
Als Kind habe ich, oder als Jugendlicher habe ich mal mit einem Freund von mir etwas gestohlen und es ist...
Das hast du noch in einer Brieftasche, die du gerade rauskramst?
Es ist dieser Dollar.
Was, ein Dollar? Zeig einmal.
Der ist mittlerweile schon alt und kaputt.
Cool.
Ich habe den mal gesehen und ich habe mir gedacht, den nehme ich mir. Es ist so wie Mr. Krabs seinen ersten Dollar eingerahmt hatte.
Ja.
Und Dagobert Duck seinen ersten Taler. Da habe ich mir gedacht, ich brauche diesen Dollar und dann ist mein erster Dollar.
Den du gestohlen hast.
So ist es, ja. Aber ich habe ihn erwirtschaftet.
Du hast den, ja. Aber du hast ihn nicht verkauft. So gesehen ist es keine Wirtschaft.
Ja, aber das ist eine Wertablage mit Inflation.
Ja. Ja, okay, das ist gut ausgeredet. Lustig, dass du den noch eingesteckt hast.
Voll.
Erinnert dich das nicht? Ich habe auch einziges Mal etwas gestohlen und das war Radiergummi. ich habe die Wahl gehabt zwischen dem beschissenen Radiergummi und einem Federbinal. Mein Max sagt, ich darf nur eins haben. Und der Radiergummi war lila mit Diddles-Sachen drauf. Boah, urcool.
Diddles, ja.
Mega cool Sick. Gewesen damals. Echt. Ich habe mich nicht entscheiden können und die wollte beides haben. Und dann habe ich gedacht, ich bin gescheit, ich gebe den Radiergummi ins Federbinal rein.
Das ist klug.
Ja. Und die Kassiererin hat es nicht mitgekriegt. Wir waren daheim. Meine Mama macht das halt auf und schaut rein ins Federbinal, weil sie eh schon gemerkt hat, da ist was drinnen. Und sich den Radiergummi, den ich unbedingt haben wollte. Und die hat mich so zur Sau gemacht. Sie hat gesagt, die Polizei wird kommen, wir bringen den morgen zurück. Und alles hat Zeug. Und dann habe ich voll geblärt, weil ich echt, wirklich, ich habe Angst gehabt, dass die Polizei kommt und dass ich verhaftet wäre, weil ich was gestohlen habe. Und ich habe es dann ich habe nie wieder irgendwas gestohlen. Und das war einfach schrecklich damals, aber ich wollte den Radiergummi auch haben.
Ich verstehe dich.
Ja.
Als Kind wollte ich immer eine Mafia haben und mich darauf spezialisieren, dass wir stehlen und verkaufen. Ja.
Okay.
Richtig abgefuckt.
Ja, gut, dass du es nicht gemacht hast, danke. Ich glaube, es gibt schon genug Mafias in Wien.
Ja, vielleicht auch viele, die sich auf stehlen und verkaufen spezialisieren.
Ziemlich sicher.
Also ich kann es mir gut vorstellen.
Ja.
Aber ja, ich habe halt urviel Blödsinn gemacht, bin dann aus der Volksschule geflogen.
Ja.
Und dann hatte ich halt so die Wahl, oder ich hatte eigentlich nicht die Wahl. Ich hatte die mehr oder weniger die Aufgabe, beziehungsweise meine Mutter, andere Volksschulen für mich zu finden.
Ja.
Das hat aber wirklich gar nicht geklappt. Aber mein Bruder war eben schon im Infinum, in der Oberstufe, Unterstufe, auf jeden Fall im Gymnasium. Und dann hat meine Mom einfach so mehr oder weniger die Idee gehabt, oder ich weiß nicht, ob es meine Mom wirklich war, aber sie hat halt, irgendwie ist die Idee zustande gekommen. Mhm. Ich kann ja auch in der Unterstufe beginnen.
Ja.
Ich brauche nur die vierte Klasse abgeschlossen. Vierte Klasse, Unterstufe, Volksschule, sorry, abgeschlossen. Und dann Voll. Bin ich einfach dort zu dieser Prüfung hingegangen. Das war also irgendeine Frau, die prüft mich in all diesen Sachen. Dann habe ich diese Prüfung irgendwie zufällig bestanden. Und so habe ich die vierte Klasse übersprungen.
Oh, cool.
Und das war gar nicht mal absichtlich oder so. Also, niemand sagt mir so, du überspringst jetzt die vierte Klasse. Ich bin halt so ein urschlimmes Kind und ich kann so nicht mehr in die Schule. Und meine Mom sagt, du musst da jetzt hin und das machen, du Idiot.
Ja.
Oder ohne halt, du Idiot. Aber sie sagt halt, ich muss das machen.
Voll.
Und dann habe ich das gemacht. Bestanden, dann war ich im Infinum. Dort habe ich zwei Klassen gleichzeitig gemacht.
Wie kann man sich das vorstellen?
Naja, ich lerne halt für beide Klassen gleichzeitig und mache für beide gleichzeitig die Prüfung.
Aber kannst du denn aussuchen, okay, in dem Fach nehme ich, keine Ahnung, Französisch 1 nehme ich den Professor, weil Französisch 2 ist der Professor blöd?
Nichts dergleichen, nein. Ich habe einfach 2 gemacht und für 1 auch die Prüfung mitgemacht.
Ja. Ah, okay. Also du gehst immer regelmäßig in der eine Ding und das andere machst du dann mit.
Ich mache einfach beide Prüfungen. Wenn du das Schwere kannst, kannst du das Leichtere auch. Das ist so wie wenn du 40 Liegestütze machst, machst du 20 Liegestütze ja mit.
So, ja.
So im Wesentlichen war es.
Das macht voll Sinn.
Und ja, dort bin ich dann rausgeflogen, weil ich viel zu schlimm war. Mhm. Dann, wie gesagt, 2 Jahre in Heimunterricht. Da musste ich nach Baden an so eine öffentliche Stelle Prüfungen ablegen.
Genau, ja.
Und ja, dann bin ich wieder zurück ins Infinum. Und dann habe ich mich zum Glück menschlich auf ein Level entwickelt, dass ich mit mehreren Leuten zusammen sein konnte. Mhm. Und ja, dann bin ich bis zum Ende am Infinum geblieben.
Ja.
Und ja, das ist mein Werdegang als Schüler und Student.
Du bist der Schule sehr dankbar.
Extrem dankbar. Ich habe das schon, es gab mal so eine Infinum-Feier, da habe ich das gesagt und ich kann das nicht oft genug sagen. Ich habe das Gefühl, dass die Frau Klawitsch mein Leben gerettet hat.
Ja.
Ich hätte wirklich ein ganz, ganz, ganz anderes, viel schlimmeres, moralisch deutlich verwerflicheres Leben jetzt, wenn ich wirklich dort nicht wieder aufgenommen worden wäre. Und sie hat mich 2-mal aufgenommen und es wäre wirklich schlecht in mein Leben gegangen, wenn nicht. Und sie hat mir 2-mal das Vertrauen geschenkt. Das erste Mal war ich einfach nicht bereit, aber ich komme dann später wieder und ich sage, ja, ich habe mich verbessert, ich bin einfach ein sozialfähigerer Mensch. Und sie hat nicht mal so getan, als wäre das so, eine schwierige Entscheidung oder so. Sie hat einfach so gesagt, ja, fix, komm, sei dabei, mach mit, komm zu uns an die Schule. Und das war wirklich extrem, extrem wertvoll für mein Leben. Das ist sicher so einer der wichtigsten Momente in meinem Leben und eine der wichtigsten Personen in meinem Leben.
Ja.
Sie hat mir einfach wirklich viel geholfen.
Warst du vielleicht unterfordert einfach? Weil viele sagen, okay, der ist schlimm, aber der ist einfach nur völlig unterfordert.
Ich habe das Gefühl, dass das zum Teil stimmt, aber ich glaube auch, dass ich all diesen Wachstum, den ich in meinem Leben durchlebt habe, wegwerfen würde, wenn ich das einfach so als Ausrede verwende. Ich sage einfach so, ich war unterfordert, deswegen war ich schlimm, ich war einfach richtig dumm, ich hatte wenig moralisches Verständnis dafür, was man machen soll, was nicht. Mhm. Zum Beispiel so stehlen. Ich denke mir, stehlen ist richtig leibend. Du zahlst gar nichts und du verkaufst es und du hast 100% Gewinn. Das ist ja richtig cool. Und ich habe gar nicht so hinterfragt, warum man nicht stehlen sollte.
Ja, weil du die Empathie nicht gehabt hast.
Voll. Ich denke mir, wenn so jemand von mir stehlen wird, dann würde ich ihn halt so schlagen, das mir wieder zurücknehmen oder so zurückstehlen. Oder ich nehme es mir von wem anderen. Ich habe da gar nicht so echt nachgedacht.
Ja.
Also unterfordert vielleicht zu einem Teil, aber zum Teil auch einfach nicht richtig gepolt oder so, vielleicht kann man das so sagen, einfach noch nicht, was weiß ich, so wie ich vorher im Gespräch gesagt habe, es gibt, glaube ich, kein echtes Talent und manche Erfahrungen macht man früher, manche später und zum Beispiel habe ich einfach erst später gelernt, wie eine Gesellschaft funktioniert und wie man sich sozial verhalten soll und dann noch ein sehr großes Interesse an Gerechtigkeit entwickelt.
Was willst du jetzt machen?
Wie meinst du?
Überhaupt, was willst du jetzt mit deinem Leben anfangen?
Ich möchte mein Leben voll und ganz dem Kampfsport widmen und auch eigentlich der Philosophie. Ich würde gern philosophische Dissertationen schreiben über eine westlichere Art, Bodhisattva zu finden. Ich glaube, viele Leute stößt das ab, wenn man über Buddha redet oder über Erleuchtung. Die denken sich halt, du bist ein orgereligiöser Trottel und das gibt's alles nicht. Und ich würde gern mehr darüber schreiben, vielleicht Leuten eine Möglichkeit näher bringen, eine Art zu leben. Ich sage nicht, ich habe jetzt die beste Art zu leben entdeckt, ich bin noch urjung, ich will das gar nicht von mir behaupten. Aber das ist halt etwas, das ich machen würde. Und ansonsten mich weiterentwickeln, stärker werden, kämpfen, gegen starke Leute kämpfen, gegen starke Leute gewinnen, verlieren, scheißegal, Hauptsache gegen starke Leute kämpfen.
Mhm.
Und wenn ich im Gym bin mit Roberto, du kennst den Roberto sicher.
Sowieso.
Und er gibt uns so viel, er gibt uns richtig viel Wissen innerhalb und außerhalb des Kampfsports. Und wenn ich ihn sehe, dann denke ich mir, ich würde eigentlich gerne, wenn ich nicht mehr aktiv meine Karriere verfolgen kann, so werden wie er. Und das ist, was ich mit meinem Leben machen möchte. Und ich hätte gerne eine kleine Farm.
Eine Farm?
Mhm.
Okay.
Aber nur eine kleine Farm. Eigentlich hätte ich gerne eine große Farm, aber meine Frau sagt mir schon so fix, nein, das wird nie passieren. Aber wir haben schon mal uns einigen können auf Bienen und Hühner und drei Schafe.
Bienen, Hühner und drei Schafe. Und der Katze hab's natürlich auch.
Es müssen viele Katzen sein.
Ja.
Also ich mag Katzen sehr, sie mag Katzen, glaube ich, sogar noch mehr als ich.
Ja.
Und sie hat gesagt, es müssen viele Katzen sein. Es geht nicht ohne viele Katzen.
Cool.
Voll. Das ist mein Traum.
Finde ich schön. Du, Matthias, es hat wirklich mega viel Spaß gemacht.
Ja. Auch.
Und ich hoffe, ich kann dich bald wieder mal einladen.
Ich kann gern.
Gibt es noch abschließend irgendetwas, das du mitteilen möchtest?
Hm.
Oder vielleicht irgendwelchen schlimmen Jungs da draußen? Hast du einen Tipp für die, wie sie es in ihr Leben auf die Reihe kriegen?
Puh, ich war gar nicht bereit dafür.
Ja, das verstehe
ich. Jetzt muss ich mal überlegen, habe ich irgendwelche abschließende Worte? Vielleicht an alle Leute, die nicht wissen, was sie mit ihrem Leben machen sollen, urviel tiefe Aggression oder sowas in sich stecken haben, wie ich früher auch. Ich hatte so viel, unglaublich viel Aggression. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe nur aus Hass bestanden. Geht's in ein Gym, macht's Kampfsport, trainiert's mit Leuten, haut's Leuten auf die Schnauze, kriegt's von stärkeren Leuten auf die Schnauze und reflektiert über euer Leben und alles Gute, was ich in meinem Leben habe, oder fast alles davon habe ich durch Kampfsport. Macht's auch Kampfsport.
Das ist ein schöner Abschluss. Dankeschön.
Ich danke dir.
Das war Podcast Folge 47 mit Matthias Brehofer. Nächste Woche gibt es ein Interview mit dem Boxer Umar Jambekov. Ich wünsche euch allen einen schönen Valentinstag und bleibt unschlagbar ehrlich.